Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Julia vom Lalalalalala. Ich vergesse mir, der Podcast heißt Schlimm, Schlimm, Schlimm. Ich fange nochmal von vorne an. Sorry. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Dropcast, dem Podcast von Dropmag. Mein Name ist Julia und wie immer freue ich mich, Gast beim außergewöhnlich nerdigen Tom zu sein. Hallo, Tom.
Wieso bin ich außergewöhnlich nerdig, würde ich mal fragen, aber willkommen.
Entschuldige, aber wieso bist du nicht außergewöhnlich nerdig?
Aber was ist denn außergewöhnlich nerdig? Das hört sich so singled out.
Normal nerdig ist, wenn man ein bisschen was weiß und man kann so ein paar Fun Facts über verschiedene Dinge aus der Filmwelt offerieren. Außergewöhnlich nerdig ist, so wie du, jemand, der richtig gut Bescheid weiß und der seine Leidenschaft sozusagen auch für andere zugänglich macht. Zum Beispiel mit einem wunderbaren Podcast über Filmneuigkeiten.
Ach, das war ein Kompliment, habe ich.
Das ist ein Kompliment. Ach so, natürlich.
Okay. Danke, danke.
Ich bin
immer schlecht im Kompliment annehmen. Was soll ich machen?
John Green hat einen ganz langen Blog-Eintrag zum Thema, warum Nerds die besseren Menschen sind, geschrieben. Und Nerds sind einfach die besseren Menschen. Punkt aus.
Super, gut. Für die Leute, die uns natürlich auch zugucken wollen, wir haben ein paar Reviews am Start und so weiter und so fort. Auf unserem Instagram-Blog @dropmagofficial findet ihr den geilen Scheiß. Also schnell rüber da und auschecken. Und auch am Freitag wurde nämlich der großartige, wo wir schon gesagt haben, nerdig, super nerdige Ghostbusters Artbook Release Podcast von mir aufgenommen. Mit vier Künstlern, die am Start waren, über ihre Werke gesprochen haben, wie Co-Founder von Printed in Blood. Sehr, sehr langes Gespräch diesmal. Und es wird dann natürlich diesmal auch noch eine extra Release-Section geben mit den Releases von letzter Woche. Und ihr könnt euch schon mal darauf gefasst machen, in dieser Zeit, in den letzten zwei Wochen, was da rausgekommen ist an Art, unglaublich geiler Stuff. Deswegen schaltet ein.
Quod-era demonstrandum nerdism.
So ist es. Kommen wir mal zu den Movie-News. Und zwar Madam Web. Wer kennt sie nicht aus der guten 90er-Jahre-Spider-Man-Serie? Ich glaube, 90er war es. Ich habe sie als Kind gerne geguckt, diese geniale Spider-Man-Serie, wo auch die verschiedensten Spider-Man auch vorkommen. Nicht so krass wie Spider-Verse, das jetzt in den Comics gemacht hat später, aber es ist sehr cool geworden. Und Madam Web soll angeblich von Sony einen Spin-Off bekommen. Ist noch nicht hundertprozentig klar, dass das wird, aber S.J. Clarkson, die auch Jessica Jones schon Regie geführt hat, oder bei Jessica Jones schon Regie geführt hat, wird hier wohl auch übernehmen und Drehbuch und Hauptrollen sind immer noch nicht so besetzt so wirklich, deswegen ist es noch ein bisschen Stück, bis das Ganze vollkommen ist, aber Amy Adams und Charlize Theron sollen im Gespräch sein für Madam Web. Ich finde, die ist ja noch ein bisschen älter. Ich frage mich dann, wie das aussehen soll. Weil die ist ja, wie gesagt, hat so psychedelic Fähigkeiten, ich habe gesagt hier, psychische Kräfte. Und ist halt wirklich, die war, glaube ich, immer in dieser Special Zone, glaube ich, zu sehen, wenn ich mich richtig erinnere, in dem Trickfilm.
Ja, meinst du, du willst lieber so jemanden wie Helen Mirren als Madam
Ja, Bob? Ich glaube, das würde besser passen irgendwie. Oder Meryl Streep, why not?
Ist so geil, also, ne, wir fallen die vier großen Schauspielerinnen, die gefühlt immer alles spielen müssen, fallen uns und aber offensichtlich auch den Produzenten der Serie nur ein. Vielleicht habt ihr ja noch bessere Ideen für Madam Web. Und ich glaube, die ist gar nicht so berühmt, wie du denkst. Also weil sie eben zum Beispiel ja auch jemand ist, der immer nur im Hintergrund die Fäden zieht und nicht durch Kämpfe beeindruckt. Deswegen wird das sowieso eine ganz spannende Nummer. Ja, weil wir eine ältere Heldin haben, die aber trotzdem Heldin ist, nur ja, eben nicht.
Könnte wahrscheinlich natürlich dann so aussehen, dass es natürlich so eine Mentor-Sache wird. Ne? Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass du einen Spider-Man hast. Könnte ja sogar Tom
Holland sein. Oder eine Spider-Woman, by the way.
Spider-Gwen vielleicht, genau. Könnte ja auch sein. Spider-Woman, du bist doch, glaube ich, der wird auch gemacht sogar.
Der wird auch gemacht, genau. Aber der könnte, wenn die zusammenhängen, wäre natürlich auch spannend.
Ja, so sieht's aus. Dann natürlich ein wundervolles Meisterwerk geht in die nächste Runde, und zwar natürlich Blond 3.
17 Jahre nach dem zweiten Teil wird die Franchise endlich wieder aufgegriffen, und zwar von niemand Geringeren als Mindy Kaling, die zusammen mit Dan Gur, der für Brooklyn 911 bekannt ist.
Nein. Oh, man, du hast nicht geguckt. Egal. Beste Serie, Mann.
Habe ich geguckt. Aber wir sind große Fans hier in Berlin.
Ja, hört sich nicht so an gerade.
Mann, steht sogar richtig im Skript. Ich habe es falsch vorgelesen. So, jedenfalls, okay. Natürlich Blond 3 kriegt ein neues Leben. Und es wird ein komplett frischer Start, der auch nicht auf dem originalen Drehbuch von Kirsten Smith basieren wird, sondern total neu. Und das finde ich total gut, weil Mindy Kaling hat mit Never Have I Ever zum Beispiel gezeigt, dass sie fantastische Drehbücher und Serien machen kann. Also warum nicht auch so einen tollen Film? Und jetzt, Best News, Reese Witherspoon kommt als Elle Woods zurück und wird den Film sogar auch zusammen mit ihrem Filmstudio Hello Sunshine produzieren. Reese Witherspoon war ja auch immer eine von den Frauen, die gesagt hat, so Hashtag Time's Up. Es müssen mehr Frauen aus dem Business ins Business, Produzentin sein, alle Stühle besetzen. Und es ist also eine Good News auf so vielen verschiedenen Ebenen.
Ja, fehlt nur noch Pepper Woods, würde ich sagen, ne?
Ja, aber Reese Witherspoon hat ja schon im Imperium. Ja. Nee, Pepper Woods ist das dumme Schwein, ne?
Ach nee.
Kann ich ihr verwechseln mit Pepper Potts? Ach du meine Nase. Oh, Entschuldigung, Quinn, Entschuldigung.
Nee, okay, also gut. Weiter geht's mit Frauen, die Julia verwechseln kann. Und zwar Emily. Ein Biopic über Emily Bronte und Emma McKay. Das soll Maeve von Sex Education spielen wohl? In beiden Rollen oder wieso?
Nein, in der Hauptrolle. Und das finde ich jetzt, pass auf, das finde ich deswegen nämlich so stark, weil Maeve in Sex Education hier die ganze Zeit diese feministische Frauenliteratur aus dem 18., 19. Jahrhundert
Stimmt,
liest. Und deswegen finde ich es so extra großartig, dass sie jetzt quasi auch mal nochmal Emily Bronte spielen soll.
Mhm. Sehr interessant. Also es ist auch ein Regiedebüt für Frances O'Connor?
Frances O'Connor.
Ja.
Ja, die hat ja selber schon irgendwie ziemlich viele Historienfilme gemacht. Bekannt ist sie zum Beispiel für die Verfilmung von Mansfield Park, also ein Jane Austen-Klassiker.
Genau mein Style.
Mansfield Park ist auch echt das Schlechteste von all ihren Büchern, muss man jetzt mal sagen.
Ja, ich meinte aber eher so diese das ist wieder diese Epoche, die mir absolut nicht gefällt. Ich habe auch diese, ich habe gerade den Namen vergessen, diese Nicholas Holt und das ist Dakota Fanning oder irgendwer, ist irgend so ein junges Mädel, die machen dann nämlich so ein, haben so eine neue Serie und ich habe nur Gutes von der gehört und aber irgendwie, weiß ich, traue ich mir nicht so ran. Vielleicht versuche ich es mal, weil die so viel Gutes gesagt haben.
Ich glaube, das ist deswegen so eine interessante Epoche gerade für Schauspielerinnen und Produzentinnen und Regisseurinnen, weil da bei den Frauen tatsächlich einiges passiert und sich ändert. Also das ist so ein erstes Mal, dass man das Gefühl hat, dass Feminismus zum Beispiel in England ankommt, weil ganz viele Schriftstellerinnen plötzlich Bestseller haben. Und Emily Bronte ist halt eine von ihr, zusammen mit ihrer Schwester Charlotte zum Beispiel.
So ist es. Jedenfalls.
Und das ist ja, na was, ja.
Nee, sag du
ruhig. Da unterbricht er mich noch. Wollte ich einmal über Frauen reden? Ich wollte nämlich noch sagen, was Frances O'Connor zu dem Stoff gesagt hat. Und heute nehme ich mir mal die Freiheit raus und lese Englisch vor. Bitte sag nichts, Tom. Okay? Frances O'Connor sagt nämlich über Emily Bronte: In creating an imagined life for Emily, she will live again for our audience. Her story is about a young woman daring to form herself, to embrace her true nature, despite the consequences. I'm so excited to work with such a thrilling, talented young cast. Luminous, intelligent and spirited.
Okay, mit diesen Worten darf ich dich jetzt unterbrechen. Ich dachte, du hast so lange eingearbeitet. Da dachte ich, du machst so eine Pause und ich kann da rein. Deswegen wollte ich schon weitermachen. Aber nun gut, alles nicht so schlimm. Es geht weiter mit Hustle, einem sehr harten Männerfilm anscheinend. in dem Adam Sandler die Hauptrolle spielen wird. Und er wird einen Scout spielen, der einen einmaligen Spieler nach Amerika in die NBA bringen möchte und sich da sich selber beweisen möchte, dass er es kann und natürlich auch der Welt, dass ein nicht-amerikanisches Talent so erfolgreich sein kann. Ich meine, da gibt es ja in der NBA wirklich ein paar Talente, die das durchaus das Zeug dafür zu haben. Ich meine, Dirk Nowitzki als Deutschen kann man da definitiv erwähnen, der zu den Topspielern, die jemals gespielt haben, gehört. Und LeBron James, auch Topspieler, der produziert das Ganze mit seiner Produktionsfirma. Und Sandler ist nämlich auch ein großer Basketball-Fan und der passt, glaube ich, sehr gut in diese Rolle. Und vor allen Dingen, nachdem ich ihn in Uncut Gems gesehen habe, wo er echt unglaublich gespielt hat und leider da zu Unrecht gesnappt wurde bei den Oscars, bin ich gespannt, was er mit diesem Material dann machen wird.
Aber man fragt sich natürlich auch, warum? Ne? Man kann jetzt sagen, weiße Jungs bringen es nicht. Warum sehen wir sozusagen einen Basketballfilm mit einer weißen Person in der Hauptrolle? Und wenn er irgendjemanden nach Amerika holt, woher holt er den? Holt er den aus
genau.
Afrika? Ja, ist es mir ein bisschen zu White Saviorism? Holt er den aus Europa? Dann haben wir einen Weißen, der einen Weißen in
Nee, ich glaube nicht. Die Story ist wohl, so asiatischer Spieler sein. Also es basiert wohl, glaube ich, auf so ein bisschen True Story-mäßig was, glaube ich. Oder irgendwas war da, glaube ich, dass der so eine Streetball-Legende da ist, irgendwie in China, glaube ich. Und der soll wohl da geholt werden.
Okay, aber es gibt auf alle Fälle ziemlich viele Fettnäpfchen, die man treten kann, wenn man so einen Film macht. Deswegen ist es spannend.
Ist es. Wir werden sehen, was daraus wird. Und was weiterhin spannend ist, ist natürlich, der Justice League Snyder Cut kommt zu HBO Max im nächsten Jahr. Es ist krass, dass Warner Brothers, also der HBO Max gehört ja zu Warner Brothers und die haben jetzt entschieden, der Snyder Cut kommt raus. Entweder als langer Film oder als Miniserie, das ist noch nicht ganz so richtig raus, aber was man hier sagen muss, es waren ja viele prekäre Situationen während der Produktion, weil der Herr Snyder musste ja aufhören oder beziehungsweise hatte ja einen familiären Todesfall, glaube ich, war es, oder zumindest familiäre gesundheitliche Probleme in irgendeiner Richtung. Und der hat dort jetzt natürlich dann aufhören müssen. Joss Whedon ist eingesprungen, hat irgendwie 80 Seiten, glaube ich, neu dazugeschrieben, um das weiterzumachen. Und Joss Whedon kennen wir ja von den Avengers. Und da hat er ja schon groß gezeigt. Aber dann wurde halt, wie gesagt, echt noch mal viel dazugefügt und der Film noch mal ein bisschen verändert. Und Fans waren natürlich da ein bisschen uneins, wie dieser Film so ist. Und haben da natürlich dann eine große Petition gestartet, auch schon während der Produktion, dass der Snyder Cut rauskommen soll. Und jetzt ist es endlich soweit. Und das Studio hat nachgegeben. Und das ist natürlich einerseits schön, dass Fans gehört werden und dass es gemacht wird. Aber andererseits ist es auch die Art und Weise, wie das passiert ist. Also es war wirklich ein großes Bullying, was da stattgefunden hat. Es wurde forciert durch die Fans. Das Studio hat den Fans nachgegeben. Und das ist natürlich gefährlich für die Zukunft auch von solchen Sachen, wie zum Beispiel, wenn wir uns Star Wars angucken, was mit J.J. Abrams passiert ist und ob es da vielleicht dann auch so ein Backlash geben wird. Ich glaube, Disney wird natürlich nicht so leicht einbrechen wie Warner Brothers, die natürlich kein Geld ist übertrieben, aber wenig Geld mit dem Film gemacht haben. Und das ist ja eine ganz andere Sache bei J.J. Abrams und Star Wars 9.
Und glaubst du, es tat was? Ich habe nämlich tatsächlich Justice League nicht gesehen, weil ich habe nur die Ausschnitte gesehen und dachte mir so, oh nee, irgendwie nein. Wird der Film dadurch besser, dass es diesen Snyder Cut geben wird?
Werden wir sehen. Ich meine, wie gesagt, Star Wars 9 ist auch ein anderer Cut, wenn du das Trevorrow-Buch gelesen hast, beziehungsweise dir diesen animierten Film angeguckt hast, den wir schon mal empfohlen haben. Deswegen könnte das schon ganz anders sein. Und why not? Why not give it a shot?
Gut. Wir bleiben mal bei Jason Momoa, der spielt ja auch bei Justice League mit. So eine mini-kleine Überleitung gibt es jetzt hier für unsere Podcast-HörerInnen. Jason Momoa und Peter Dinklage spielen zusammen nach ihrem Game of Thrones, obwohl die da nie aufeinander getroffen sind übrigens. Ne? Die waren einfach nur
in der gleichen Serie. Aber sind auch sehr, sehr berühmt geworden, oder beziehungsweise.
Genau, und werden Vampire spielen, die nicht mehr töten möchten.
Nein. Nur einer. Der Jason Momoa ist nämlich nur ein Vampir und, Peter Dinklage spielt Van Helsing.
Ach du meine Nase. Okay, das Ganze wird The Good, the Bad and the Undead. Ja, furchtbar. Ich bin so schockiert von dieser Nachricht.
Ja, ist schon krass. Also die spielen, wie gesagt, Jason Momoa wird ein Vampir spielen, der nicht mehr töten möchte. Und Peter Dinklage wird Van Helsing spielen. Also ich meine, zwei, sag ich mal, in dem Sinne sehr berühmte Archetypen der Horror-Fantasy-Landschaft, was auf jeden Fall sehr cool sein könnte, die beiden sind auch lustig, also deswegen weiß ich gar nicht, in welche Richtung dieser Film gehen soll. Und sie sollen aber jedenfalls, wie gesagt, spielen, dann tun sie zusammen, sind dann zwei Trickbetrüger, die von Stadt zu Stadt ziehen und wo dann Jason Momoa immer so einen aussaugt, so nach dem Motto, und die Menschen dann Van Helsing engagieren müssen, damit er den Vampir jagt, weil er ja ein Monsterhunter ist. Und das passiert in diesem Film. Und dann wird es, irgendwann kommt es dann dazu, dass die nächste Stadt das langsam mitkriegt, dass sie die alle verarschen und das Geld abziehen. Und dann schicken sie die richtigen Monster los. Und dann wird es wohl ein Action-Klamauk, hoffe ich. Und es hört sich auf jeden Fall lustig an. Ich habe richtig Bock drauf. Und ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen neuer Spin auf dieses Genre. Und mal, ich hoffe, sie nehmen sie nicht zu ernst, sagen wir so.
Es gibt ja diesen Spin schon. Ich erinnere dich an diesen katastrophalen Leslie Hansel Nielsen. Leslie Nielsen.
Liam Neeson meinst du?
Leslie Nielsen Vampirfilm.
Ach so, stimmt, hast recht. Doch, ja, ich erinnere mich. Ja, aber das ist straight up Comedy. Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen ernster hier.
Ja, ich finde, es ist ja, glaube ich, auch tatsächlich ein Genre, dass Filme total witzig anfangen und dann irgendwie blutrünstig enden. Das gibt es ja mittlerweile auch.
Ja, ich finde, so ein Taika Waititi passt da gut rein. Das hört sich so nach ihm an.
Das stimmt. Naja.
Weiterhin ein großartiger Film, der rauskommen wird, ist nämlich Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Ich habe mal in die Shownotes den YouTube-Link zum ersten Clip eines Musikvideos rausgepackt, Volcano Man. Es hört sich genauso an, wie es ist. Will Ferrell, Rachel McAdams spielen Lars und Sigrid, die die Chance haben, beim ESC mitzumachen. Und es ist einfach unglaublich lustig. Ich habe gehört, es sind noch Dan Stevenson ist drin, Pierce Brosnan ist drin. Und das also ist auf jeden Fall ganz gut besetzt. Und es hört sich sehr, sehr lustig an. Ich habe richtig Bock, das zu sehen, was sie daraus machen.
Ich bin ja so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, sich über den ESC lustig zu machen, ist halt irgendwie leicht. Gleichzeitig hat er irgendwie eine wahnsinnig große Fan-Community, auch eine queere Fan-Community. Und das ist, Will Ferrell hat ja leider auch so eine Nuancen, dass er immer so latent homophob wirkt, wenn er manchmal Witze macht. Deswegen, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen zwiegespalten.
Wir werden sehen, würde ich sagen.
Ich glaube, auch da ist es alles gut
für. Hast du das Video angeguckt? Hast du das Video angeguckt?
Ich habe das Video witzigerweise im Internet gesehen mit irgendeiner ganz schlechten Headline drüber und deswegen mich entschieden, das nicht anzugucken.
Ich guck's dir nochmal an, das ist auf jeden Fall sehr amüsant. Ich hab mich totgelacht. Es nimmt schon die ganzen Sachen auf die Schippe, was da so in den letzten Jahren beim Song Contest immer so gezeigt wurde. Und das nimmt keine Community auf die Schippe, sondern eher den Song Contest, beziehungsweise okay, die strange Leute, wie ist die Band? Lordi oder so? Sowas zum Beispiel nimmt es da ein bisschen auf die Schippe, finde ich. Und das ist schon ganz gut gelungen.
Ja, oder unvergessen diese österreichische Band, die einfach lauter Milchmädchen die Wäsche geschrubbt haben, auf die Bühne gestellt haben.
Ja.
Während sie gesungen haben.
Why not?
Gott, man kann auch schon echt viel Schlechtes für den ESC sagen. Eieiei. Ja.
Gut, was man definitiv nicht Schlechtes sagen kann, ist bei unseren TV-News, wo es losgeht mit The Mandalorian. Natürlich keine Woche ohne Mandalorian-News anscheinend. Das ist das neue Animal Crossing hier bei uns. Weil diese Woche habe ich keine News, muss ich mal sagen, traurigerweise.
Enttäuschend.
Ja.
Enttäuschend.
Ja. Egal. Jedenfalls, das war letzte Woche, das ging Hand in Hand quasi, wo bevor der Podcast rauskam. Wir müssen mal ein bisschen vorher drehen. Deswegen, Timothy Olyphant wird wohl nämlich Cobb Vance aus Chuck Wendings Aftermath-Buch spielen. Und das ist nämlich ein selbsternannter Sheriff, der auf Tatooine sein Leben verbracht hat. Und hat der Rebellion dann natürlich auch irgendwo geholfen später. Und der hat nämlich Boba Fetts Rüstung gehabt. Und der trägt nämlich Boba Fetts Rüstung. Deswegen ist es wirklich sehr interessant, wenn mit Tamara Morrison, wenn da wirklich Boba Fett zurückkommen sollte, dass die vielleicht aufeinandertreffen. Das wäre echt sehr interessant. Und das alles in der zweiten Staffel von Mandalorian. Ich finde es sehr, sehr krass, was sie da alles bisher reingepackt haben. An krassen Schauspielern, coolen Charakteren, wo man das schon weiß. Und da bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht. Und ich kann auch an dieser Stelle noch mal sagen, Clone Wars, wer es noch nicht geguckt hat, guckt bitte Clone Wars. Ahsoka ist grandios. Und Rebels, dann müsst ihr dann auch noch ein paar Folgen gucken, weil es lohnt sich wirklich. Die Storylines sind echt gut und es ist super spannend. Wie gesagt, ich saß mit meiner Freundin und sie hat es auch mit angeguckt und ich habe ihr das empfohlen. Sie ist auch großer Star Wars-Fan, aber das hat sie nicht geguckt gehabt und dann haben wir spezielle Folgen, also ausgewählte Folgen geguckt. Und sie saß wirklich am Ende da mit offenem Mund. Es waren krasse Aktionen dabei und es lohnt sich. Es ist nicht für Kinder an dieser Stelle. Also schon, aber auch natürlich nicht.
Das wäre mal eine Liste, die du insgesamt veröffentlichen solltest. Toms beste Star Wars Clone Wars Folgen.
Kann ich mal machen, das ist eine gute Idee. Das ist das nächste Projekt. Wenn ich mal Zeit habe, mache ich das.
So, die nächsten News sind eher was für mich, kommen auch aus meiner Feder. Es gibt nämlich eine neue Star Trek-Serie und zwar Strange New Worlds will die heißen. Und das Ganze ist sowohl ein Sequel als auch ein Prequel.
Und nämlich ein
genau, also alles zusammen. Und zwar wird CBS eine Serie rund um Captain Pike und Spock und Rebecca Remigen als Nummer 1 drehen. Und das Ganze ist natürlich ein Sequel zu Discovery, aber gleichzeitig auch ein Prequel zur allerersten Star Trek Serie jemals, weil es quasi vor Kirk ist, aber auch der Enterprise spielen wird, offensichtlich. Mhm. Und die Produzenten Alex Kurtzman und Akiva Goldsman haben auch schon versprochen, dass die Serie episodenhafter sein wird und dadurch wieder mehr Star Trek Feeling kriegt. Also nicht diese großen, mysteriösen Handlungsbögen, die wir jetzt bei Picard und Discovery gesehen haben, sondern tatsächlich wieder eine Serie über das Flaggschiff der Föderation auf der Suche nach Nerdy-Abenteuern in den unendlichen Weiten. Und das macht mir zum Beispiel Hoffnung, dass wir hier Roddenberry Spirit wieder aufleben lassen, dazu moderne Narrative und einfach eine leichtere, utopischere Variante von Star Trek kriegen als die letzten beiden Serien von CBS.
So ist es. Hoffen wir mal, dass es besser wird. Vor allen Dingen halt ja auch, dass der ganze Story-Arc ein bisschen besser gestaltet wird. Und ich bin guter Dinge, wenn Julia guter Dinge ist, weil die kennt sich aus mit dem Scheiß.
Gut, aber ich war jetzt immer vor jedem Star Trek guter Dinge und ich bin nie ganz enttäuscht, aber auch nie ganz glücklich.
Okay. Gut, weiter geht's mit einer weiteren Serie, die auch eine zweite Staffel jetzt endlich bekommt. Nach 2 Jahren ist es endlich mal geschehen, und zwar The Alienist. Das war ja die Serie mit Daniel Brühl und Lucas Evans und Dakota Fanning, die, wenn man sagen möchte, jetzt erfreut. Ihr kennt ja meine Meinung zu Freud sicherlich, wenn ihr meinen Podcast dazu gehört habt mit Hadi. Und da haben wir das Ding ein bisschen auseinandergenommen. Und das war die, also ich meine, Alienist, also das hat mich total daran erinnert. Natürlich ist es nicht mit Freud in der Hauptrolle, was natürlich noch cooler gewesen wäre, wenn sie das ordentlich gemacht hätten. Aber es geht ja, wie gesagt, darum, diese Serienmörder in auch Perioden Peace halt, ne, in Anfang des 19. Jahrhunderts, Entschuldigung, Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, da spielt das ja, und das ist wirklich sehr interessant gemacht, und diese Staffel stellt Dakota Fannings Charakter ein bisschen mehr in die Mitte, und wenn man sich den Trailer anguckt, der auch in den Shownotes ist, da sieht man ja wirklich, also wie cinematografisch und das Produktionsdesign dort genutzt wurde. Es ist echt wirklich sehr wundervoll, und man hat ja schon bei den Kritikern gesehen, dass die Kritiker sehr gut gesonnen dem gegenüber waren. Also die Kritiken fielen sehr gut aus, und das scheint sich hier fortzuführen in der zweiten Staffel. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt und habe richtig Bock auf diese zweite Staffel nach endlich 2 Jahren. Ja, bitte, du darfst.
Das nächste ist eine Apple TV-Doku-Serie namens Dear, und Tom, ich verstehe nicht ganz, das ist, erklär doch bitte mal für Julia, was das sein wird.
Also Dear ist eigentlich basiert auf der Apple-Reihe Dear Apple, und das sind so eine Porträts von, also es war früher von den Leuten, die bei Apple gearbeitet haben, also ich mal solche Leute wie Steve Jobs halt in dem Sinne, oder halt Ivy hier, wer ist der, Phil Ivy? Weißt du, nee, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber hier den iPod. Ivy? Nee, die auch nicht. Der den iPod designt hat hier. Ich glaube, Phil Ivy war es, bin ich mir gar nicht sicher. Jedenfalls hat es Apple jetzt weitergeführt, aber das Ganze ein bisschen erweitert auf andere Gebiete. Und zwar sind es so eine Game-Changer-Ikonen halt, die wirklich das Ganze verändert haben. Und da wird die Geschichte so gezeigt und ihr Tun, wie es die Welt verändert hat, aber nicht im Sinne von, dass sie was Großes geleistet haben und das die Welt verändert hat, sondern eher, dass das, was sie gemacht haben, die Leute so inspiriert hat und das die Welt verändert hat. Und das ist wirklich eine interessante Herangehensweise dieser Serie. Und die kommt am 5.6. auch schon raus, also ist nicht mehr lange. Episoden haben drin Spike Lee, Oprah, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Big Bird von Sesame Street und viele, viele mehr. Und es ist wirklich ganz interessant. Ich habe Bock drauf, ich werde es mir angucken, weil das hört sich alles nach Last Dance-mäßiger Greatness an, wo wir eigentlich auch schon bei der nächsten Serie wären. Und zwar Greatness Code, die auch bei Apple TV Plus erscheinen wird. Und zwar ist es eine Sport-Doku, die in, also sag ich mal, Mini-Episoden, also wesentlich kürzer, entscheidende Momente aus den Karrieren der SportlerInnen darstellen wird. Zum Beispiel ist dabei LeBron James, Tom Brady, Alex Morgan und viele, viele, viele mehr. Und das hört sich wirklich sehr interessant an, was da gemacht wird.
Klingt nach viel Gänsehaut und ein bisschen Pipi in den Augen und gleichzeitig gute Unterhaltung.
Ich denke auch. Oder? Und aber was jetzt noch als letztes hier in unserer Serien-News noch interessant ist, ist die News um Batwoman. Und zwar Ruby Rose wird nicht mehr, hat auch ihr Statement dazu abgegeben, wird nicht mehr in die Rolle von Batwoman schlüpfen. Und das schon nach einer Staffel. Und am Anfang hatte man gedacht, sie hatte gesundheitliche Probleme. Ihre, wie heißt das hier? Die Scheiben hier, Bandscheiben.
Bandscheiben.
Danke, ich kam gerade nicht drauf. Die Bandscheibenvorfall hatte sie, glaube ich, gehabt. Und munkelte man erst. Und dann ist es darauf hingegangen, wohl, dass sie unzufrieden am Set war mit den vielen Stunden, die sie da arbeiten musste. Und kam es dann zu Reibungen, und dass sie dann gesagt hat, sie geht. Und jetzt hat natürlich Warner Brothers natürlich auch gesagt, oder Warner Brothers TV, CW ist es, glaube ich, dass wieder eine LGBTQ Person gecastet werden soll für diese Rolle. Ich bin gespannt, wie sie es anfügen, weil es schon ein harter Einschnitt, weil Ruby Rose ist jetzt auch nicht so ein Allerweltsgesicht. Und bin ich mal gespannt.
Ja, aber dann andererseits zum Beispiel eine Figur wie Batman lebt ja auch davon, dass man ständig neue Batmans präsentiert bekommen hat.
Naja, weil es ja auch, wie gut oder schlecht waren die, ne? Das ist ja wie Spider-Man.
Ja, genau, aber das ist doch wunderbar, dass man sich so ein bisschen darüber streiten kann. Das,
ja, aber ich finde es trotzdem schwer, weil, guck mal, dann hast du ja trotzdem in einer abgeschlossenen Reihe immer die Figuren gehabt, nicht innerhalb der Reihe unterschiedliche. Und das ist schon eine andere Sache, weil das ist ja, dann müssen sie ja die Story ja ganz woanders ansetzen wieder, damit diese Idee Sinn macht.
Ach, Fans gehen jetzt hier einfach den Fiktionalitätsvertrag ein und sagen, okay, so ist das halt, ich akzeptiere die neue Person. Beat.
Okay, so einfach bist du zu haben, ich sehe schon.
Gut. Nein, ich habe, ganz ehrlich, bei Prinz von Bel-Air konnte ich nie verkraften, dass die erste Mutter durch die zweite ersetzt wurde. Dadurch ist die Serie schlaglich schlechter geworden. Siehste, bis heute, siehste, siehste, bis siehste. Heute.
Gut. Es geht weiter in unserer Kategorie Verschiedenes. Da haben wir noch zwei Sachen. Und zwar einmal den Release von Greyhound, der Zweite Weltkriegsfilm mit Tom Hanks und nicht Bus oder was sonst man auch mal denken kann bei dem ganzen Ding. Es geht um ein Schiff. Greyhound, die Busse, also.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Also, als ich das erste Mal gehört habe, ich wusste nicht, dass
Greyhound. Also, Tom Hanks wird ein gedacht. Soldat sein und kein Busfahrer, meine Lieben. Wenn ihr den Film sehen wollt, dann schaut euch Pattinson an.
Ja, ich habe nämlich, damals, wo der rauskam, Greyhound, ich wusste das nicht, dass das irgendwie was mit Krieg zu tun hatte. Wo ich das erste Mal das gehört habe, habe ich wirklich gedacht, Tom Hanks, irgendwie ein Busfilm, was ist denn das für ein weirder Scheiß? Aber okay,
ich würde mir einen Tom Hanks Busfilm anschauen, sofort, ohne zu zögern. Viel eher als ein Tom Hanks Kriegsfilm.
Ja, jedenfalls hat Sony das Ding, es sollte eigentlich release-technisch am 10. Juni oder so rauskommen. Und die haben jetzt die Rechte an Apple verkauft für, ich glaube, 70 Millionen sogar, was richtig viel ist. Apple lehnt sich gerade da wirklich sehr aus dem Fenster, um mitzuhalten in dieser ganzen Streaming-Welt, die gerade immer mehr, sag ich mal, aufbläht. Und da haben die jetzt die offiziellen Rechte, das Ding rauszuhauen digital. Und jetzt könnte sein natürlich, dass dieser Release-Termin beibehalten wird von Apple TV Plus, aber das stand nicht so leider in den News genau drin. Also es stand kein genaues Datum, wann das jetzt stattfinden wird und ob es der gleiche Termin sein wird. Also wir können gespannt sein, aber wahrscheinlich gibt es den wohl in nächster Zeit offiziell bei Apple TV Plus zu sehen.
Gut. Ansonsten gibt es noch News aus der von den Oscars. Ne? Oscars 2021 ist still a thing. Geplant waren sie für den 28.02.2021 und werden jetzt wohl nach hinten verschoben, was auch bedeutet, dass sich die Deadline vom 31.12. für Filme zur Einreichung verschieben könnte. Das heißt, bisher ist ja noch nicht so viel in den Kinos gelaufen, konnte da ja auch nicht eingereicht werden, was natürlich auch eine schöne Möglichkeit wäre, für Waves einfach alles zu gewinnen oder Just Mercy.
Waves ist schon raus. Waves lief letztes Jahr in den USA. Ja. Nee, also die können nichts mehr gewinnen.
Ach so, und die wurden bei den anderen.
Das ist amerikanisches Startdatum. Ugh. Und Waves lief ja schon im letzten Jahr. Deswegen hat Waves auch nur bei den Independent Film Awards, genauso wie Uncut Gems, was gewonnen.
Oh Mann, ey, Oscars. Quo vadis. Na, jedenfalls finden sie später statt als gewöhnt.
So ist es.
So ist es jetzt halt.
Genau.
Tom, was denkst du, Best Guess, wann die Kinos in Berlin wieder aufmachen? Ich habe neulich gelesen, 1. Juni.
Juni? Nee, ich habe durch verlässliche Quellen gehört, sinnvoll ist der 1.7.
Aber in anderen Bundesländern machen sie schon wieder auf. Ich glaube, in Sachsen,
Hessen war es auch schon wieder auf und so, und habe ich gehört. Und dann machen aber, weil das Problem ist natürlich die Filme, die im Angebot sind.
Ja.
Und warum machst du das Kino auf, wenn du da Filme hast, die entweder alt sind, beziehungsweise, also ich würde mir halt überlegen, also wenn Tenet kommen würde, der im Juli hoffentlich immer noch dabei bleibt, also es sieht ja so aus, würde ich sofort gehen. Scheiß auf Corona. Übertrieben jetzt. Ja, aber den will ich unbedingt sehen. Aber wenn die jetzt zum Beispiel Bloodshot von März wiederholen oder irgendeinen anderen Film, den ich gar nicht sehen möchte, weil die anderen haben ja schon ganz andere Startdaten wieder, dann würde ich nicht unbedingt ins Kino gehen. Und deswegen ist das, glaube ich, das Problem. Deswegen macht Juli am meisten Sinn, weil dann kommen auch wieder Filme wie Mulan Ende Juli, Tenet, wie gesagt, Mitte Juli und einer kommt noch sogar davor, vor Tenet irgendwie in der ersten Woche. Da lohnt es sich auch wieder, das Kino aufzumachen und Filme zu zeigen. Und wenn dann halt natürlich paar gute dabei sind, kann man natürlich auch mehrere Kinos machen, sozusagen, dass die zur gleichen Zeit laufen irgendwie, und dann würde das auch Sinn machen. Aber ich glaube, sonst ist das, glaube ich, nicht so sinnvoll.
Good point. Gut.
Gut,
und weil die Kinos nämlich noch nicht aufgemacht haben, genau, empfehlen wir euch jetzt wie jede Woche an dieser Stelle etwas zum Schauen. Und ich bin ganz gespannt, weil diese Woche auf Amazon Prime, genau so heißt das, die zweite Staffel von Homecoming anläuft. Die erste Staffel von Julia Roberts fand ich phänomenal, sowohl ästhetisch als auch vom Plot. Bin ich total mitgegangen, fand ich total großartig. Und jetzt gibt es eine zweite Staffel mit Janelle Monáe, die ich ja auch total schätze als Schauspielerin und als Künstlerin generell, und bin deswegen einfach nur excited. Auch ja, wenn sie vielleicht nicht so gut sein soll. Egal, egal.
Ja, ich weiß. Also ich fand ja auch den Podcast besser als die erste Staffel auch. Also deswegen, weil das hat, war es halt verwirrend. Der Podcast ist halt so hochkarätig besetzt, dass man dann natürlich diese Stimmen die ganze Zeit im Kopf hat. Also man hört es ja im Regelfall im Original. Im Deutschen mag es vielleicht gehen. Aber im Original sind es halt Oscar Isaacs, wie gesagt. Und wer war das noch? Scarlett Johansson. Und das ist dann schon ein ganz anderer Schnack, wenn ich da jetzt auf einmal Julia Roberts höre und ich weiß leider den Namen vom Protagonisten nicht mehr vom anderen, aber you get the gist.
Ja, aber trotzdem, ich habe mich einfach gefreut, Julia Roberts wiederzusehen, weil die ist halt tatsächlich auch ziemlich in der Versenkung verschwunden als mittelalte Schauspielerin und deswegen war ich ganz glücklich, dass sie mal wieder was bekommen hat und nicht zum Beispiel immer alle Scarlett Johansson, auch
So
wenn sie
ist
natürlich
es.
eine tolle Podcast-Stimme hat.
Ja, und
Sogar schöner
weiterhin.
als wir.
Weiterhin ist dann natürlich noch rausgekommen, oder am Freitag jetzt, The Lovebirds auf Netflix, der Film mit Kumail Nanjiani und Issa Rae, die ich ja auch sehr liebe in Insecure, super gute Serie, wer das immer noch nicht gesehen hat. Also, hast du das schon gesehen, Julia? Das ist eigentlich genau dein Ding. Guck sie an, wenn du es noch nicht
Es
hast.
steht auf meiner Liste, aber ich musste dafür noch Geld bezahlen, deswegen.
Ist großartig. Es lohnt sich, das zu
Ich
gucken.
gucke es mir auf jeden Fall noch an.
Das, ja, da sind die beiden drinne und ich werde auch eine Review machen zur nächsten Woche da zu dem Film. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Kann ich schon mal so verraten.
Und dann geht es endlich los mit Space Force,
Ja, ich bin so
Steve
gespannt.
Carells klamaukiger Serie über Weltraumzeug.
Weltraumzeug. Genau, wir haben es ja schon
Weltraumzeug.
vor ein paar Wochen einmal mal ein bisschen besprochen und der Trailer ist auch draußen. Checkt ihn aus. Ich habe jetzt nicht in die Show Notes gepackt, aber guckt rein. Findet ihr auf YouTube easy. Und oder guckt einfach nächste Woche ab. 29. Freitag ist das Ding online. Und dann werden wir natürlich darüber berichten, wahrscheinlich am Sonntag. Also, das war's von unserer Seite. Danke fürs Zuhören. Liebe Zuhörer, danke Julia, dass du auch wieder zugeschaltet hast. Und checkt dann natürlich auf Instagram alles aus. @dropmacofficial, dort ist der ganze Stuff. Und hört in die, oder beziehungsweise guckt in die Movie Poster Podcast rein. Es lohnt sich immer jede Woche. Coole, coole Art, die man auch zusammenkriegen kann. Ihr wisst ja, ich habe auch ein bisschen umdesignt aus der Story wahrscheinlich. Und auf jeden Fall kann man auch mal anders Kunst sammeln. Und vielleicht ist ja vielleicht die eine oder andere vorhin auch gewillter, vielleicht kunstvollere Sachen ins Haus zu lassen als ein altes, stinkendes Movie Poster. Was.
Ja, so ein altes Pulp Fiction Poster oder so.
Ja, genau. Was auch jeder hatte, der in dem Alter mal
Der
war
Big
oder so.
Lebowski oder sowas.
Ja, genau. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt auch, ich hatte ja zum
Ich
Beispiel
weiß
auch
genau, was du meinst.
letztens auch so ein richtig schönes Big Lebowski-Poster gehabt. Ja. Das war echt tipptopp. Oder mein Pulp Fiction, wie gesagt, ist ja auch im Hintergrund zu sehen. Ist schon klasse. Gut, dann macht's gut, Leute. Wir hören uns. Bye.
Tschüss.